Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
Einfach mal raus in die Natur radeln und alles, was man für ein paar Tage braucht, findet Platz auf dem Fahrrad. Das ist Bikepacking und liegt voll im Trend. Ich habe gleich einen Erfahrungsbericht für Sie von zwei Naturfreunden aus Nürnberg. Außerdem haben wir Tipps für die richtige Radpflege gesammelt und die gibt's gleich praktischerweise noch dazu, falls auch Sie schon die nächste Radreise planen.
Die Schrauben überprüfen und die Speichenspannung überprüfen.
Ob die noch alle angezogen sind.
Ob sie alle fest sind, genau. Am besten auch schauen, hat sich Rost gebildet.
Und noch der letzte Tipp, wenn alles zu spät ist, wann gehe ich zum Händler?
Die Antwort darauf gibt es später. Auch was man am Rad gut selber reparieren kann oder wie man Reparaturen durch gute Pflege vorbeugt.
Das ist die technische Ausführung beim Tanzen der Choreografien, dass man die Endpunkte setzt, dass man Spannung im Körper hat, dass man aber auch die Stile aus dem Hip-Hop-Bereich richtig umsetzt.
Auf all das kommt es an bei den Süddeutschen Meisterschaften im Hip-Hop in Nürnberg. Rund 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben für die Teilnahme hart trainiert. Denn Hip-Hop ist mehr als nur cool in weiten Hosen über die Bühne zu springen. Mehr dazu später. Jetzt starten wir erstmal mit der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln. Ich bin Uli Nicola und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde mit Ihnen und jeder Menge Bewegung. In Köln findet an diesem Wochenende die FIBO statt. Die Abkürzung steht eigentlich für Fitness und Bodybuilding. Die Messe ist ein internationaler Treff für Hersteller von Fitnessgeräten, Nahrungsergänzungsmitteln und Sportkleidung. Und die Aussteller hoffen natürlich, dass die Betreiber von Fitnessstudios, aber auch das sportbegeisterte Publikum ihre Produkte kaufen. Interessant ist, dass viele Angebote nicht nur junge Menschen ansprechen sollen, sondern immer mehr auch Ältere über 60. Die Babyboomer erobern also die Fitnesswelt. Außerdem rücken Bewegung und Gesundheit mehr in den Fokus, wie Martin Schütz berichtet.
Mehr als 10 Millionen Menschen sind in Deutschland in einem Fitnessstudio angemeldet. Die Branche erholt sich langsam wieder von der Corona-Pandemie, in der auch die Fitnessstudios geschlossen bleiben mussten und viele Kunden ihre Verträge gekündigt hatten, sagt FIBO-Organisatorin Silke Frank.
Da ist noch Luft nach oben und gerade im Bereich der älteren Menschen, aber auch Kinder, ist da natürlich viel Potenzial, was noch bedient werden muss, dringend auch Kinder in Bewegung zu bringen, aber ältere Menschen auch in Bewegung zu halten, präventiv zu arbeiten, aber auch rehabilitativ.
Silke Frank hat bemerkt, dass die Fitnessstudio-Betreiber vor allem die Senioren umgarnen, denn unter ihnen gibt es eine solvente Gruppe. Sie ziehen kaum mehr um und sind daher treue Kunden. Aus Silke Franks Sicht zielt der Trend der Branche also vor allem auf Menschen über 60 Jahren ab.
Ich würde sagen, wir haben einen Dachtrend, wenn man das so benennen darf. Die FIBO ist komplett auf das Thema Gesundheit ausgerichtet, sowohl für unsere klassischen Fachbesucher wie Studiobetreiber, Mitarbeiter in Gesundheitsanlagen, Trainer etc., aber auch in Richtung Community, das heißt alle klassischen Privatbesucher, die FIBO besuchen, haben ein ganz klares Trendthema, das Thema Gesundheit, dem wir alles unterordnen.
Also können die Besucher der FIBO in den Messehallen auch Geräte testen, bei denen die Höchstleistung keine so große Rolle spielt. Wichtiger ist vielmehr, dass sich die Geräte perfekt auf Nutzerinnen und Nutzer einstellen lassen, die zum Beispiel einen nicht mehr ganz so beweglichen Rücken haben. Aber die FIBO ist auch traditionell eine Messe für sportbegeisterte jüngere Menschen und für Bodybuilder. Sie finden in Köln auch noch die klassische Hantelstange und die extra weiten Klamotten, unter denen auch Muskelberge Platz finden. Und natürlich türmen sich auf der Messe auch Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulverdosen und Riegel. Wobei die eigentlich gar nicht nötig sind, sagt Christine Josten, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.
Das heißt nicht, man muss wie bekloppt irgendwie Eiweißshakes oder sowas trinken. Man sollte vor allen Dingen auf hochwertige pflanzliche Eiweiße gehen. Man sollte eben eher etwas mehr Eiweiß zuführen, damit man auch die Proteine, die Eiweiße eben hat, um die Muskelstruktur auch aufbauen zu können. Und da wird so ganz grob gesagt, 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher vielleicht 1,2.
Aber unabhängig davon, ob die Besucher der FIBO Krafttraining als Hobby wählen oder nur ein entspanntes Workout bevorzugen. Zunächst darf nur das Fachpublikum in die Kölner Messehallen. Erst dann gehen die Tore für die Fitnessfans auf.
Bikepacking ist ja ziemlich angesagt, also mit dem gesamten Reisegepäck auf dem Fahrrad losradeln und unterwegs im Freien übernachten. Auch Eva Hartmann und Uli Büscher von den Naturfreunden Ortsgruppe Nürnberg sind in ihrer Freizeit gerne klimafreundlich mit dem Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, ob auf langen Reisen oder kurzen Wochenendausflügen. Über Ostern sind sie 4 Tage in Richtung Tschechien gefahren und los ging's im oberpfälzischen Neustadt an der Waldnaab, zunächst entlang eines Radweges.
Ja, Bockelradweg ist eine ehemalige Bahnlinie. Die führt von Neustadt an der Waldnaab bis nach Erham. Das ist an der tschechischen Grenze, ist fast 50 Kilometer lang und somit einer der längsten Bahntrassenradwege, die es so in Bayern oder Deutschland gibt. Und ja, das wollten wir uns mal angucken und da kann man halt auch recht entspannt in die Hügellandschaft der Oberpfalz reinradeln.
Und wie lang war eure Tour insgesamt? Was habt ihr da für eine Route geplant für 4 Tage?
Die Route, die war nicht fest, weil wir hatten ja das Zelt dabei.
Ja, ich müsste nochmal genau gucken. Ich glaube, 170, 180 Kilometer waren es auf 4 Tage beziehungsweise 3, weil wir ja mittags gestartet sind und mittags wieder aufgehört haben. Also für sportliche Leute, ich kenne Leute, die fahren das an einem Tag und ich kenne Leute, die fahren das an 7 Tagen.
Und was gefällt euch am Bikepacking? Also wirklich alles auf dem Rad dabei zu haben und einfach mal loszuziehen?
Genau, also wir hatten hier die Route nicht ganz fest, also das gibt einem dann auch den Spielraum zu sagen, gut, hier gefällt es mir sehr gut, dann bleiben wir hier ein bisschen länger. Oder die Route, die ist jetzt wunderschön und wir fahren ein bisschen weiter. Also so diese Möglichkeiten bietet das Bikepacking, weil man hat ja eben, wie gesagt, alles am Rad. In Tschechien macht es auch Sinn, das dabei zu haben, weil die kleineren Ortschaften haben gar keinen Krämerladen oder irgendwas.
Ja, im Gegensatz zu dem klassischen Radreisen, es ist beim Bikepacking nochmal ein bisschen reduzierter. Ich habe weniger dabei und habe ein Fahrrad, wo ich auch, naja, so ein bisschen noch über die Forstwege und Waldwege fahren kann. Das heißt, ich komme weiter rein in die Natur. Das finde ich da eigentlich recht schön. Und es ist ein bisschen flotter als mit dem Trekkingrad. Das sind so die Gründe. Also ein bisschen weniger Gepäck, eng ans Fahrrad rangebunden, ein paar Waldwege. Und es sieht natürlich deutlich cooler aus, ne?
Also. Weil ihr mit dem Graveler unterwegs seid, genau. Also ein Gravelbike würdest du empfehlen für solche Touren?
Ja, im Prinzip geht ja jedes Fahrrad dafür, jede Hauptsache die Leute haben Bock drauf, fühlen sich wohl und möchten damit rumradeln und Graveler ist halt nochmal ein bisschen flotter und schneller und hat dann noch so Anbringösen, Schrauben, wo ich vielleicht nochmal eine Tasche anbringen kann, sowas ist also dafür ausgelegt.
Das heißt, was muss man alles planen an Ausrüstung? Was muss man alles mit transportieren? Ich hatte ein sehr lustiges Bild auf den sozialen Medien gesehen, wo an euren Radrahmen eine Kaffeekanne gebunden war, eine Trinkflasche und eine Rotweinflasche.
Genau, also man muss natürlich dafür Sorge tragen, dass die kulinarischen Genüsse auch versorgt werden sozusagen. Ansonsten hatten wir ein Zelt mit, Schlafsack, Isomatte, kleiner Kocher war dabei, ein bisschen Werkzeug und natürlich was zum Anziehen.
Genau, anziehen ist das Stichwort für die Eva. Du hattest dir im Vorfeld, glaube ich, auch ein bisschen Gedanken gemacht, könnte es kalt werden? Also was hast du dann alles an Kleidung eingepackt?
Eine Winterfahrradhose, die hat vorne eben den Windstopper, aber auch innen so schön ein bisschen so aufgeraut. Die ist so auch schon kuschelig und mir eigentlich dann zu warm im Frühling. Aber für die Nacht natürlich genau das Richtige. Dann hatte ich noch eine Leggings und eine Kurzhose für tagsüber, aber die Leggings kannst du natürlich auch unter die Winterhose anziehen. Dann hatte ich warme Socken und war untenrum eigentlich schon recht warm angezogen. Und zusätzlich hatte ich mir noch einen wattierten Rock besorgt, weil es dann einfach schön warm um die Hüfte ist. Der Trick ist, wenn man unten oben warm ist, ist oben auch gleich schon viel besser. Also man friert einfach nicht, wenn einem die Kälte nicht so von unten aufsteigt.
Und das ging gut?
Also meine warmen Sachen waren vorne in so einer kleinen 3-Liter-Tasche, vorne rechts. Und vorne links war die Isomatte und mein Kissen zum Aufblasen. Und genau. Und vorne am Lenkrad war der warme Winterschlafsack, der ja auch sehr wichtig ist.
Wie funktioniert das, mit so viel Gepäck am Rad unterwegs zu sein? Oder kann man damit gut fahren?
Ja, das Schwierigste war, diesen großen, dicken Schlafsack in die Tasche so zu komprimieren. Genau, und obendrauf war ja dann auch noch unser Ultralight-Stuhl, den wir da auch noch festgezurrt haben, der aber auch sehr wichtig ist, weil der Tau morgens da ist. Dann kann man da eben sitzen.
Also rückblickend, wie war es? Wie war das Gelände?
war gut gemischt, guter Radweg. Der Bockeradweg ist vorwiegend Asphalt. Und in Tschechien ging es durch den Wald und wir hatten viele Forstwege, sind kleine Straßen gefahren. Einmal haben wir uns auch verfahren, sind dann ein bisschen über einen Ruckelweg durch einen Bach gelaufen und dann sind wir aber wieder auf einen Forstweg gekommen. Meistens waren es kleine Straßen oder Forstwege.
Was würdest du sagen, wie anstrengend war es? Also warst du von der Fitness gut vorbereitet?
Naja, so früh im Jahr, also bin ich persönlich jetzt nicht so topfit vorbereitet reingegangen, aber es war kein Problem. Also der zweite Tag war natürlich der, wo man noch mit am meisten Kraft rangeht, wo man dann aber auch dann am Abend merkt, boah, jetzt habe ich aber schon ein bisschen gut Gas gegeben. Also beziehungsweise dann so um 5 war dann schon klar, jetzt brauchen wir mal eine Einkehr und dann schauen wir mal, dass wir einen guten Platz finden. Und den habe ich dann auch gemerkt, den zweiten Tag. Also den dritten und vierten Tag haben wir es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Das heißt, man kann sein Tempo dann anpassen und dann auch spontan entscheiden, wie weit man jeden Tag radelt. Und wie war das Naturerlebnis?
Ich fand den Wald sehr schön, Böhmerwald da hinten. Sehr ursprünglich, hatte eine gewisse Wildnis und man war nochmal sehr abseits von der Welt. Und dieses Grenzgebiet Deutschland, Tschechien ist auch nochmal recht dünn besiedelt und dann geht es durch den Wald, durch die Natur, die Bäche flossen entlang. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön und sehr ursprünglich.
Ach, erstmal hat man ja sehr viele Eindrücke und also ich muss sagen, ich kam auch müde zurück und auch zufrieden, aber auch müde, natürlich. Also man hat 4 Tage lang geradelt und dann kommt man aber auch an und hat eine normale Arbeitswoche und man zehrt natürlich noch von den ganzen Eindrücken.
Also mit schönen Erinnerungen blickt ihr zurück auf diese 4 Tage und würdet es auch anderen empfehlen?
Ja, was ich in diesem kurzen Micro-Adventure, Mikro-Abenteuer ganz gut finde, man startet, wir machen das immer mit dem Zug, steigt also in den Zug ein und ab dem Moment ist Urlaub und man klingt sich aus und hat dann wirklich 2, 3, 4 Tage Natur und ist in einem kurzen Zeitraum eigentlich ganz weit weg. Und das finde ich sehr schön und hat ja noch einen relativ geringen Aufwand, was die Anabreise angeht. Also startet einfach 1 Stunde Zugfahrt, losradeln und dann in den Tag reinleben.
Dann vielen Dank und ja, hoffentlich bald wieder eine tolle neue Reise. Danke für das Gespräch.
Ja, danke für die Fragen und auf bald.
Viel Spaß euch bei euren Abenteuern.
Wir bleiben beim Radeln, denn so klang der Jubel entlang der Strecke auf der BR-Radeltour im vergangenen Jahr. Seit über 3 Jahrzehnten ist die Begeisterung bei vielen Radlerinnen und Radlern in Bayern ungebrochen, denn die Teilnehmenden sind jedes Mal begeistert.
Also das ist mega. Egal wo man hinkommt, dass immer Leute draußen stehen und Leuten rufen, jubeln. Mega cool.
Eine tolle Gemeinschaft, eine der schönsten landschaftlichen Touren entlang der Berge.
Einfach vom Alltag ausbrechen, das tut einfach gut.
Macht Riesenspaß.
Und wenn auch Sie rund 600 Kilometer durch den Freistaat radeln wollen, dann können Sie sich noch bis Ende April bewerben. Das empfiehlt BR-Radeltour-Reporter Willi Willmann.
Insgesamt 1000 Teilnehmerplätze stehen für Bayerns größte Radveranstaltung zur Verfügung. Registrieren kann man sich unter br-radeltour.de und mit ein bisschen Glück ist man dann dabei, wenn es in der ersten Woche der Sommerferien auf bis zu 600 Kilometern quer durch den Freistaat geht. Die Tour beginnt am 27. Juli mit einem kostenfreien Open-Air-Konzert in Landau an der Isar, wo am nächsten Morgen die erste Etappe gestartet wird. Die Zielorte der 33. BR-Radeltour heißen Geisenfeld, Donauwörth, Berching, Pegnitz, Ebern und Neustadt an der Aisch, wo die Tour am Freitag, den 2. August, zu Ende gehen wird. Dazwischen liegen eine Menge Anstrengungen vom Radeln, aber auch vom Feiern am Abend, denn natürlich wird es auch 2024 in jedem Ort Konzerte geben. Die Künstlerinnen und Künstler, die dort auftreten, werden im Mai bekannt gegeben. Die Anmeldefrist für alle, die mitradeln wollen, endet am 28. April. Die Teilnehmerplätze für Pedelecs sind begrenzt.
Und wer jetzt schon mal für die BR-Radeltour oder eine andere schöne Radreise trainieren will, für den hat Fitnessmagazin-Reporter Martin Breitkopf noch ein paar Tipps für den Radl-Frühlingscheck.
Tipp 1, schon mal auf jeden Fall den richtigen Luftdruck reinpumpen. Der Roland ist hier Fahrradtechniker. Wie kann ich sehen, wie viel rein muss?
Man sieht es immer an einer Luftpumpe mit Baranzeige. Das ist schon mal wichtig. Dann kann man den optimalen Luftdruck einstellen. Wenn man jetzt keine hat, wäre es Pi mal Daumen tatsächlich, dass man den Luftdruck übers Gefühl einstellt. Das heißt, wenn man es ein bisschen zusammendrücken kann, das wäre jetzt deutlich zu viel. Für die Straße optimal. Fürs Gelände wäre es ein bisschen zu viel, weil man hat einfach weniger Grip.
Und wichtig, wenn man reindrücken kann, Gelände, und wenn man es nicht mehr zusammendrückt, ist eher Straße.
Ganz genau.
Tipp 2. Kettenöl, ganz wichtig. Wie oft sollte man das machen?
Vorzugsweise nach jeder Tour, dann ist der Verschleiß nicht so hoch. Und eine optimale Schmierung sorgt auch für optimale Schaltperformance. Locker draufträufeln, einmal komplett herum, dann auf der Unterseite genauso. Und das überschüssige Öl mit einem Lappen entfernen. Weil das zu viel Öl zieht natürlich den Dreck auch viel mehr an.
Leidiges Thema, Tipp 3, putzen. Und das richtig, braucht Zeit.
Ja, eine halbe Stunde sollte auf jeden Fall dafür geopfert werden, denn wenn man es vernachlässigt, ist der Verschleiß einfach unnötig hoch.
Und wenn ich schnell mache mit dem Hochdruckreiniger, ist das gut oder schlecht?
Sollte man, wenn, dann auf Distanz, mindestens einen Meter Abstand, weil ansonsten macht man sich den Lack kaputt.
Und die Lager sind wahrscheinlich auch das Problem.
Die Lager wascht das Fett raus, richtig. Das heißt, wenn, dann da mit dem Gartenschlauch.
Gartenschlauch ist die bessere Methode als mit Hochdruckreiniger. Ja. Und was mache ich dann? Muss ich es noch sauber machen? Wahrscheinlich trocken machen auch wieder, oder?
Natürlich nach dem Abwaschen und Einseifen nochmal klar abspülen und auch trocknen. Ansonsten können sich Roststellen bilden, die natürlich auch unerwünscht sind.
Tipp 4, bevor man losfährt, was ist noch wichtig?
Die Schrauben überprüfen und die Speichenspannung überprüfen.
Ob die noch alle angezogen sind?
Ob sie alle fest sind, genau. Am besten auch schauen, hat sich Rost gebildet, mit einem Rostlöser reinigen.
Und noch der letzte Tipp, der 5. Wenn alles zu spät ist, wann gehe ich zum Händler?
Wenn die Schaltung zwischen den Speichen und der Kassette sitzt oder zwischen Rahmen und Kassette. Dann spätestens die Schaltung einstellen lassen.
Weil man braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich habe es selber probiert, auch schon mit solchen Videos im Internet, selber rumgedreht, und es wurde dann immer schlimmer.
Gut, natürlich Herstellerangaben beachten, aber der Fahrradhändler hat es in kürzester Zeit eingestellt.
Bei mir hat es ewig gedauert. Und dann ging es trotzdem nicht.
Danke. Gerne.
Wer sein Fahrrad frühlingstauglich macht, bringt auch seine Fitness in Schwung, denn dann steht einer schönen Ausfahrt nichts mehr im Wege. Es war eine Aktion aus der Emotion heraus. Vor 2 Jahren taten sich Athleten zusammen, um eine Hilfsorganisation für die Opfer des russischen Angriffskrieges zu gründen. Ihr Verein Athletes for Ukraine hat inzwischen 600.000 Euro an Spenden zusammengetragen. Und noch immer unterstützen sie Leistungssportler und Sportlerinnen in der Ukraine oder im Exil und fördern geflüchtete Kinder in Sportvereinen. Auch Rodel-Olympiasieger Felix Loch hilft aktiv mit.
Ganz am Anfang waren es wirklich die Fahrten direkt an die polnisch-ukrainische Grenze, wo ich selber mit dabei war, wo wir Hilfsgüter bis an die Grenze gebracht haben, Familien oder meistens halt nur Frauen und Kinder mit zu uns nach Deutschland gebracht haben, die dort aus ihrem Land wirklich flüchten mussten. Diese Fahrten, die vergisst du nicht. Ich glaube, das ist wie ja, Olympische Spiele, das brennt sich so ein. Das sind so Momente, die irgendwo wahrscheinlich noch in 50 Jahren immer wieder kommen.
Die Formen der Hilfe und Unterstützung haben sich dann immer weiterentwickelt und neue Ideen sind hinzugekommen.
Wir haben dann diese Kindersporttage ins Leben gerufen, wo wir Geflüchteten, die schon irgendwo in Deutschland angekommen sind, mit Vereinen aus der Gegend, nicht nur jetzt bei uns hier, sondern eigentlich wirklich in ganz Deutschland zusammenbringen, dass sie sich dort integrieren. Und über den Sport ist es oft wirklich sehr, sehr einfach. Also die Vereine waren dort auch immer voll mit dabei.
Für dieses Jahr sind schon zahlreiche Sportevents geplant, um weiter Geld für Athletes for Ukraine zu sammeln. So wird es beispielsweise einen Spendenlauf in Traunstein geben, sowie weitere Sportveranstaltungen.
Haben wir Fußballturnier mit den FC Sternstunden, was demnächst ist, ein Golfturnier, wo wir einfach versuchen, ja, weiter Geld zu sammeln, dass wir dort direkt vor Ort helfen können. Solange, wie das halt einfach ist, oder vor allem natürlich auch dann danach. Das tut einfach gut, wenn man sieht, dass sich die Leute natürlich dort freuen. Die sind in größter Not und das ist, glaube ich, auch für die Leute dort vor Ort, was wir immer so mitbekommen, das Allerwichtigste, dass sie sehen, dass einfach weiterhin was passiert und dass man einfach so gut wie es geht zusammenhält.
Zusammenhalt und Solidarität durch Sport. Der Verein Athletes for Ukraine wird sich weiter für die vom Krieg betroffenen Menschen einsetzen. Weite Hosen, coole Cappies und Goldkettchen, so treten viele deutsche und internationale Rapper und Hip-Hopper auf. Zur Coolness gehört auch ein eigener Tanzstil und es gibt sogar Meisterschaften im Hip-Hop-Tanzen, wie jetzt am Wochenende in Nürnberg, ausgerichtet von der Tanzschule DanceMax. Deren Hip-Hop-Formation NCT macht sich selbst Hoffnungen auf den Titel. Tanja Oppelt hat die Gruppe beim letzten Training vor der Süddeutschen Meisterschaft besucht.
Das ist jetzt der letzte komplette Durchgang, wo wir alle voll besetzt miteinander tanzen. Let's go!
Trainerin Karin Alscher schwört ihre Truppe nochmal ein. 24 Tänzerinnen und Tänzer, alle in Schwarz gekleidet, legen los. Bässe wummern durch den Tanzsaal. Schritte, Drehungen und Sprünge sind kraftvoll. Hart, aber gleichzeitig tänzerisch, elegant und absolut synchron. Die Tänzerinnen und Tänzer schauen ernst, böse und ein bisschen aggressiv ins imaginäre Publikum. Alles Show, sagt die 24-jährige Lina.
Man ist ein bisschen Schauspieler, wenn man dann seine Show abliefert. Und wenn die Musik einem vorgibt, jetzt ein bisschen böser zu schauen, dann schaut man böser. Und wenn dann eine Kurve kommt, wo man ein bisschen leichter sein kann, dann darf man auch ein bisschen freundlicher wieder gucken. Aber wir sind auf jeden Fall nicht böse.
Böse nicht, aber ehrgeizig. Hip-Hop auf diesem Niveau ist Leistungssport. Die Nürnberger Formation NCT trainiert zweimal in der Woche für jeweils 3 Stunden. Am Anfang eine halbe Stunde Cardio- und Krafttraining zum Aufwärmen. Dann werden die Schrittfolgen eingeübt und die aktuelle Choreografie entsteht.
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Im Tanzsport gibt's außer beim Paartanz meist einen Frauenüberschuss, auch in der Nürnberger Formation. Immerhin kommen bei NCT auf 19 Frauen 5 Männer. Der 21-jährige Lukas hat schon im Alter von 5 Jahren mit dem Hip-Hop-Tanzen angefangen.
Ich sehe mich jetzt persönlich nicht im Ballett tanzen. Ich liebe es einfach zu tanzen. Hip-Hop war schon immer irgendwie so meins. Man fühlt sich frei, man vergisst alle Sorgen, die man hat, alle Probleme, die es eventuell gibt. Von Sekunde 1 und es macht einfach Spaß, auch Leute zu sehen, die mitmachen und man kann sich immer auf jeden verlassen und wenn man Hilfe braucht, hilft man sich gegenseitig.
Hip-Hop ist in den 1970er Jahren als Teil der afroamerikanischen Kultur entstanden, in den Straßen des New Yorker Stadtteils Bronx. Getanzt wird in Turnschuhen und Jogginghose, auch auf der Bühne. Beim Hip-Hop geht es darum, selbstbewusst und frei zu sein, sich zu entfalten. Für die Formationstänzerinnen und Tänzer nicht einfach. Den eigenen Stil und Ausdruck finden und in der Bewegung trotzdem absolut synchron der Gruppe folgen. Trainerin Karin Alscher weiß, worauf die Wertungsrichter bei den Meisterschaften schauen.
Das ist die technische Ausführung beim Tanzen der Choreografien, dass man die Endpunkte setzt, dass man Spannung im Körper hat, dass man aber auch die Stile aus dem Hip-Hop-Bereich richtig umsetzt. Das ist auch die Komposition der Choreografie und als letztes die Ausstrahlung, dass wenn man als Zuschauer und als Wertungsrichter einer Tanzformation zuschaut, auch das Gefühl hat, die erreichen mich mit Energie, Gesicht, Mimik, das spielt natürlich alles eine Rolle dabei.
Zu den süddeutschen Meisterschaften kommen ca. 1000 Tänzerinnen und Tänzer. Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene kämpfen in verschiedenen Kategorien um die Titel. Lina und Lukas freuen sich auf die Meisterschaften zu Hause.
Es kommen viele Freunde, Familie kommen und das ist dann auch nochmal so ein Push. Da will man sich einfach auch selbst präsentieren.
Da hoffen wir uns schon Großes. Wir sind sehr stolz auf diese Show und ich denke, ein Treppchen ist schon ein Ziel.
Also mit Hip-Hop aufs Siegertreppchen tanzen. Ob ein hohes sportliches Ziel oder einfach regelmäßige Bewegung im Alltag. Es gibt viele Möglichkeiten, um fit zu werden oder zu bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.